in der Corona-Zeit. Ich glaube auch, dass mein Vater nicht gestorben wäre ohne diese strikten Regelungen. Wenn wir zum Gott zurückkehren, einkehren, wie auch immer wir uns das vorstellen, sind wir natürlich letztlich näher an uns selbst dran, als wir es in unserer irdischen Versprengtheit sind. Die Hölle als größtmögliche Ferne zu Gott. Ich glaube, das Schreiben ist vielleicht der Versuch, den Tod aufzuschieben, und der Glaube ist der, der mir bleibt, wenn es nicht klappt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Ihres Chrismon-Podcasts über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher, ich bin Redakteur von Chrismon und spreche mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Nora Bossong. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, guten Tag, ich freue mich auch.
Nora, die erste Frage ist immer, wann hast du das letzte Mal an deinen eigenen Tod gedacht?
Ich glaube heute. Also ich denke relativ viel darüber nach. Vielleicht bin ich ein melancholischer Charakter. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich relativ viele Menschen schon verloren habe. Und ich glaube, dass beispielsweise mit dem Tod der eigenen Eltern, der ja, sagen wir mal, im besten Fall dem des Kindes vorausgeht, auch wenn es jeweils ein tragisches und zutiefst trauriger Moment ist. Aber wenn man in dem Moment, in dem man die Eltern verliert, rückt ja auch der eigene Tod näher. Und ich habe meinen Vater vor 5 Jahren verloren und ich glaube, dass seitdem mein Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit noch mal eine ganz andere Dimension angenommen hat.
Und heute hast du an deinen Vater gedacht oder was? An was hast du heute gedacht, als du an deinen eigenen Tod gedacht hast?
Ach ja, ich das möchte ich jetzt gar nicht so weit ausführen, aber es ist, glaube ich, schon ein Gedanke, der mich stetig begleitet. Also als in gewisser Weise in guten Zeiten als Aufmunterung, das zu genießen, was man vorher hat und was jetzt ist. In nachdenklicheren Zeiten auch vielleicht als Hoffnung, als Blick in etwas Ungewisses, was als Christ oder Christin einen immer noch mit der Hoffnung begegnen lässt, dass es nicht das absolute Ende ist. Und in düsteren Momenten natürlich mit so einem Gefühl von Vergeblichkeit und von der Zeit rast davon, also dieses Memento Mori. Und ich glaube, nächste Woche ist schon wieder, oh Gott, nein, sogar noch schneller, in 3 Tagen ist ja schon der längste Tag des Jahres schon wieder erreicht. In einem halben Jahr ist dann auch schon wieder Weihnachten. Womit ich nur sagen will, dass die Vergänglichkeit und die Geschwindigkeit, in der unser irdisches Leben an uns vorbeirast, uns, glaube ich, wenn wir hingucken, jeden Moment bewusst sein kann.
Es kann einen schockieren. Oder es kann, ich meine, du hast jetzt gerade eigentlich in deiner Beschreibung, in welchen Momenten du daran denkst oder was es so auslöst, nett positiv formuliert. Einerseits so als Erinnerung, dass man die Sachen genießt, aber auch als Hoffnung. Man könnte ja auch sagen, es kann einen irgendwie umhauen und niederdrücken.
Ich glaube, das tut es alles. Das ist ja diese Widerläufigkeit, die wir in unserem Leben immer wieder haben. Wir sind ja ausgesetzt einem Leben, in dem wir uns über die Endlichkeit bewusst werden. Es ist ein stetiges auch Verdrängen dieses Bewusstseins, denn natürlich macht uns unser Ende auch Angst. Ich glaube, das macht es auch, wenn wir tiefgläubige Christen sind und von eskatologischer Hoffnung beseelt sind. Ich glaube, selbst dann macht uns das Ende Angst. Ganz können wir das nicht aus unserem Leben verdrängen. Aber gleichzeitig ist natürlich auch die Endlichkeit der Gedankenhorizont, der das, was wir haben, besonders wertvoll macht. Etwas, was unendlich ist, glaube ich, das würden wir weniger hochschätzen können. Das mag mit unserer eigenen Fähigkeit oder Unfähigkeit zu tun haben. Es gibt von Simone de Beauvoir ein Buch, wo sie über einen Protagonisten schreibt, der eigentlich unsterblich ist. Und wie, ich muss zugeben, das ist 30 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Ich war 13.
Raimondo Fosca, das ist doch der Fosca sozusagen, das heißt, alle Menschen sind sterblich, das meinst du wahrscheinlich.
Genau, genau.
Ja. Lass uns gleich darüber reden. Ich wollte dich, das hat immer, diese erste Frage hat immer an sich, dass man sofort mitten im Thema ist, was ja schön ist, aber ich unterbreche dann immer noch mal kurz, um die Gästin oder den Gast vorzustellen, damit alle Hörerinnen und Hörer auch genau wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Das mache ich jetzt einmal kurz und dann steigen wir wieder ein und kommen bestimmt auf Simone de Beauvoir nochmal zurück, denn ich habe dieses Buch auch gelesen und finde es nach wie vor faszinierend. Also Nora Bossong ist Schriftstellerin, schreibt Romane, Essays, Lyrik. Sie gilt mittlerweile auch als Bestseller-Autorin und war besonders mit ihrem letzten Roman besonders erfolgreich. Reichskanzlerplatz heißt er und ist bei Surkamp erschienen. In dem geht es um einen erfundenen Hans und die echte Magda Goebbels und die Frage danach, zumindest hast du das mal so gesagt, wie das Böse in die Welt kommt. Nora Bosson ist katholisch und betont das auch immer wieder. Und es ist ja auch gerade schon durchgekommen, weil sie hat ja gesagt, oder du hast gesagt, auch wenn wir gläubige Christinnen sind oder Christen sind. Also nochmal herzlich willkommen, Nora.
Ja, vielen Dank.
Ich habe jetzt gerade schon gesagt, du betonst es oder zumindest es wird betont, dass du katholisch bist. Und dann habe ich mich gefragt, ist es eigentlich so, dass du das betonst oder ist es eher so, dass die Leute immer darauf anspringen, ah, eine Frau, eine noch jüngere Frau, die katholisch ist, das ist ja ein Thema.
Ich glaube, es ist beides ein bisschen, wenn man es einmal erwähnt, dass man katholisch ist und nicht etwa erwähnt, dass man gerade aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, wie das viele andere gerade tun, ich eben nicht, dann wird das von denjenigen dankbar aufgegriffen, die dann doch noch die ein oder andere Stimme für die katholische Kirche gerne hätten. Ich würde ja nicht sagen, dass ich alles in dieser katholischen Kirche schönreden, will. Also ich hoffe nicht, dass ich das tue, denn ich denke, es gibt ja viele Gründe, warum Menschen gerade austreten, die nicht nur mit Glaubensverlust zu tun haben. Und selbst bei Glaubensverlust wäre diese Kirche, die ja einen Evangelisierungsauftrag auch hat, nicht ganz unschuldig oder zumindest in die Verantwortung gezogen. Aber ich stehe weiterhin zu dieser Kirche, denn ich finde in ihr immer noch mehr Gutes als Schlechtes, um es mal sehr diplomatisch zu formulieren. Ich finde sogar sehr viel Gutes in einigen Teilen dieser Kirche, beispielsweise in meiner Gemeinde. Aber wie gesagt, ich sehe natürlich auch die Probleme, die diese Kirche hat.
Ich hatte auch mal Martin Mosebach hier im Podcast und dem habe ich dann erzählt, er wird ja auch mal als erzkonservativer Katholik beschrieben, wie er das denn so findet. Und ich hatte dann das Gefühl, dass er sich nur so schmunzelnd zurückgelehnt hat und ich war nicht so ganz sicher, ob ihm das wirklich überhaupt irgendwie an ihn herankommt. Ich habe mir das so gedacht, wie das so ist, wenn man ja in einer gewissen Weise öffentliche Person ist, bist du auch, und die Leute einem in Schubladen stecken. Ja, wie gehst du damit um? Was macht das mit dir? Ist das eher so ein Befremden oftmals? Oder bildet man vielleicht auch sein eigenes Selbstbild dann immer so ein bisschen weiter anhand dessen, was die anderen Menschen über einen sagen?
Ja, ich hoffe, dass die meisten Menschen wissen, jedenfalls einigermaßen reflektierte Menschen wissen, dass keine Schublade einen Menschen ganz fasst und dass Mensch immer mehr und immer auch weniger als eine Schublade ist, in die er gepackt wird. Das heißt, ich bin katholisch, aber ich bin natürlich auch viel mehr als das und gleichzeitig bin ich auch weniger als das. Denn wenn wir ganz genau die Lehramtsmeinung durchdeklinieren, oder man könnte sagen, dann bin ich auch eine Sünderin wie wir alle. Also natürlich gehe ich auch fehl und ich scheitere auch daran, katholisch zu sein, immer wieder. Und ich raff mich immer wieder auf. Und gleichzeitig bin ich auch viel mehr als das. Bei Mosebach würde ich übrigens sagen, und ich glaube, er würde mir nicht widersprechen, dass er nicht sehr konservativ ist, sondern wirklich reaktionär. Da er ja, wenn ich ihn richtig verstehe, das Zweite Vatikanische Konzil gar nicht so unbedingt begrüßt, sondern fast eher hinter zurückgehen will. Also sehr konservativ wäre er jemand, der keine Veränderung will. Bei Martin Mosebach glaube ich, dass er fast eher zu einer älteren Kirche zurückgehen will, vielleicht der Kirche des 19. Jahrhunderts. Aber ja,
Nee,
das
er
müsste man
hatte,
dann mit Martin Mosebach diskutieren.
ja, das war ja auch interessant. Er hatte dann vor allem gesagt, dass er sich darüber geärgert hat, weil er in einem Podcast als streng katholisch bezeichnet würde. Und das sei er nun wirklich gar nicht, weil eben aus genau dem gleichen Grund, so wie du es jetzt gesagt hast, weil er ja auch am Katholischsein immer scheitern würde. Habt ihr also eine Gemeinsamkeit in dieser Selbstbeschreibung?
Das stimmt, aber es mag, glaube ich, auf Menschen, auf manche Menschen gerade den Eindruck des Strengen vermitteln, dass wir überhaupt noch von unserem Scheitern sprechen. Während ich glaube, es relativ, vielleicht nicht viele, aber doch einige Katholikinnen und Katholiken in Mitteleuropa, vielleicht gerade in so Metropolen wie Frankfurt oder Berlin, schon gar nicht mehr von sich erwarten, dass sie sich nach den Regeln der katholischen Kirche in privaten Bereichen richten. Da meine ich jetzt nicht das Tötungsverbot, aber ich meine so etwas wie Sexualmoral. Und da möchte ich jetzt auch nicht in die Tiefe gehen, aber ich bin
Ich
nicht
wollte dich jetzt aber
verheiratet.
gerade nachfragen, weil ich meine, ich wollte jetzt fragen, was bedeutet es denn an den Regeln zu scheitern? Oder hast du ein bestimmtes Beispiel, wo du das Gefühl hattest, da wärst du eigentlich lieber noch katholischer gewesen, bist aber gescheitert daran?
Ja, ich wäre zum Beispiel gerne verheiratet. Aber da spielen ja auch immer zwei Leute mit. Und es ist mittlerweile schwierig, fast. Oder ich bin irgendwie im falschen Milieu aufgewachsen, und erwachsen geworden, sagen wir mal, da war es nicht immer so, dass ich nur an die heiratswilligen Katholiken geraten bin. Das heißt, da bin ich gescheitert, ja, das muss man so sagen.
Aber
Und
ist es da wirklich ein katholisches Gebot, dass man heiraten muss, auch wenn man nie,
nee,
wenn
wenn ich
nicht?
jetzt noch nie in meinem Leben Sex gehabt hätte, wäre das auch okay.
Ah, okay,
Lass es mal
verstehe.
im Raum stehen, ob
Ja.
das so ist oder nicht.
Okay, jetzt, aber das Katholische ist dir offenbar so wichtig, dass du eben schon in bestimmten Momenten deines Lebens dann auch das, was du tust, in Bezug auf die Regeln der katholischen Kirche reflektierst.
Ja, natürlich. Und ich halte ja nicht alle Regeln. Also es gibt schon Regeln, wo ich auch widersprechen würde oder wo ich zumindest den Gedanken, dass das Lehramt hier vielleicht noch nicht die letztgültige Wahrheit gefunden hat, noch auf dem Weg ist, in den Raum stellen möchte. Also ein ganz prominentes Beispiel ist das Verbot der Frauenweihe, also der sakramentalen Weihe für Frauen, was ich persönlich, und hier widerspreche ich natürlich dem Lehramt, für nicht überzeugend halte, weil ich davon ausgehe, dass wir Menschen mit der gleichen Würde geboren sind und das bedeutet eben auch mit den gleichen Rechten. Und da würde das Lehramt argumentieren, dass das Petrusamt nur für Männer ist. Man würde vielleicht noch zugestehen, je nachdem, an welchen Theologen man gerät, dass man natürlich bedauert, dass es nie ein marianisches Amt geschaffen wurde. Das wäre dann das analoge Amt für Frauen. Ich glaube aber, dass das Priesteramt auch Frauen zustehen sollte, denn das, was das Priesteramt ausmacht, ist nicht durch biologische Faktoren zu erklären. Also wenn wir uns Petrus Berufung ins dann nach ihm benannte Petrusamt vergegenwärtigen, dann ist es aus meiner Sicht die dreimalige Frage von Jesus, ob er ihn liebt. Und das ist eine Frage, die er bejaht, aber das ist eine Frage, die auch Frauen bejahen können. Und da hat der biologische Unterschied keine Funktion. Und der biologische Unterschied wird hier absolut gesetzt von der katholischen Kirche und auf dieses Amt hin drauf projiziert. Und das halte ich für, ich muss es mal so auszudrücken, da glaube und hoffe ich, dass die Kirche noch auf dem Weg ist und dass sich das Dogma oder dass sie sich dogmatisch noch anders aufschlüsseln und ins Heute und Jetzt übersetzen lassen wird.
Es ist ja doch mit so, sagen wir mal, uralten Regeln, wie zum Beispiel, dass Priester nur Männer sein dürfen, so eine Sache in der Religion, finde ich mal, weil es gibt ja sehr viele so uralte Regeln und die begründen sich die meisten irgendwie gleich. Man kann sie irgendwie auf die Bibel zurückführen oder eben auf irgendjemanden, irgendeinen Theologen, einen Kirchenvater meistens, der das mal irgendwann gesagt hat. Und manchen stimmt man zu und manchen nicht. Und dann ist sozusagen die Aufgabe der Theologie oft so dialektisch herauszuarbeiten, warum das, was einem selbst irgendwie, sagen wir mal, einleuchtend erscheint, jetzt auch heute einleuchtend sein sollte und das andere nicht. Ich weiß nicht, wie gehst du damit um? Das ist ja auch immer dann irgendwie so eine persönliche Entscheidung doch ist, jetzt zum Beispiel bei dieser Frage, Frau oder nicht, darf ein Priester sein und gleichzeitig ist ja aber doch eine Entscheidung ist, die den Anspruch hat, ja irgendwie was mit Gott zu tun zu haben, also was völlig jenseits der persönlichen Entscheidungskraft liegt.
Es ist nicht jenseits der persönlichen Entscheidungskraft, sondern es ist eingebunden in die persönliche Entscheidungskraft. Also man kann ja schon den persönlichen Wahrheitsfindungsprozess auch geleitet durch den Heiligen Geist verstehen. Und das Zusammengehen von meinem individuellen Verstehen wollen und dem Verstehen wollen der Kirche, denn ich bin ja Teil der Kirche und es hat ja nicht nur der Papst und Fehlbarkeit, sondern auch die Gemeinschaft der Gläubigen, auch wenn die etwas schwieriger und nicht unmittelbar zu finden und festzustellen ist. Also ich rede jetzt von der katholischen Kirche. Und ich glaube, dass bei all solchen Fragen kritische Rückfragen gestellt werden dürfen und auch müssen. Das heißt, in der Frage des Frauenpriesteramts bröckelt zunehmend die theologische Begründbarkeit, auch die exegetische Begründbarkeit. Es bleibt noch auf der einen Seite die Begründung durch die Tradition, aber auch die ist, wenn wir ins Frühchristentum schauen, nicht mehr ganz so solide, wie das noch früher erschien. Also spät, mindestens wenn wir aufs Diakonat schauen. Aber letztlich auch, wenn wir aufs Priesteramt schauen, also in den paulinischen Schriften gibt es durchaus Frauen, die deutlich mehr Befugnisse haben, als das mit der ganz schlichten Lehre, Frauen sind von all diesem Eucharistie, Sakramenten und so weiter ausgeschlossen. Also nicht ausgeschlossen als Empfangende, aber als Spendende. Und am Ende bleibt dann noch das pragmatische Argument, dass man kein Schisma riskieren will. Aber auch das kann man natürlich kontern, indem man sagt, naja, aber ihr riskiert auch ein Schisma, wenn nämlich alle oder sehr viele Frauen, vielleicht auch nur der westlichen Welt, aber doch die Nase irgendwann voll haben und sich nicht mehr als Menschen zweiter Klasse behandeln lassen wollen. Also ich glaube, dass das schon etwas ist, was auch aktuell in Bewegung ist, wo sich manche, wie ich beispielsweise, schnellere Veränderungen wünschen, andere wünschen sich viel, viel langsamere Veränderungen. Ich habe einmal mit Martin Mosebach über meinen Ministrantendienst gesprochen und ich weiß, dass viele, sagen wir mal, hier aus meinem säkularen Umfeld es eher komisch finden, dass ich ministriere, weil ich dadurch zeige, dass ich katholisch bin. Martin Mosebach fand es komisch, weil ich eine Frau bin. Und er meinte, dass die Ministrantenkleider ja eigentlich für Männer geschneidert sind. Da würde ich sagen, also wenn Benedikt der 15. und Johannes der 23. in die gleichen Klamotten passen, dann passe ich da auch rein. Die sind so unterschiedlich von ihrer Statur. Ich glaube, da ist das Schnittmuster sowieso je individuell angepasst.
Es geht ja aber jetzt mal sozusagen jenseits von der Frage, ob es jetzt bei Mann oder Frau ist. Das hast du jetzt gut erklärt, warum man das auch anders sehen kann jetzt heutzutage. Aber es gibt ja viele so, ja, auch lebensentscheidende Themen, die ja in der Religion immer vorkommen, wo man sich so auf die Tradition berufen könnte, wenn man es ganz ernst nimmt, oder auch eben nicht, weil man sagt, das geht, das haben wir heute nicht mehr an mich heran. Also ich hatte ja vorhin, als ich dein gesagt habe, dein letzter Roman, Reichskanzlerplatz, in dem es um Magda Goebbels geht, im besonderen Maße, der habe ich in einem Podcast gehört, in dem du warst, dass du gesagt hast, da ging es mir auch darum, zu erkunden, wo kommt das Böse im Menschen her? Und theologisch traditionell könnte man ja sagen, naja, ja, das wissen wir ja. Also Adam und Eva, Erbsünde, also Sündenfall, Erbsünde. Augustin hat gesagt, das vererbt sich immer mit der Sexualität schon. Das heißt, jedes Kind, was auf die Welt kommt, hat das Böse schon in sich. Und da haben wir doch jetzt eine Erklärung. Aber das ist ja wahrscheinlich sehr unbefriedigend, weil es vielleicht erstens eine bestimmte Aspekte nicht mitnimmt und außerdem uns ja auch irgendwie vielleicht doch archaisch vorkommt und wir das nicht so übernehmen können. Aber ich frage mich manchmal schon, wie wir das jetzt machen, wo wir die Entscheidungen treffen. Also das sortieren wir jetzt aus und das nicht.
Ich glaube, dass aussortieren oder nicht aussortieren vielleicht gar nicht die richtige Antwort ist, sondern sich das Einzelne genauer anzuschauen. Also wir haben ja beispielsweise die historisch-kritische Exegese, die natürlich genauer schaut, wie eine bestimmte Perikope in ihr Umfeld, in ihr historisches Umfeld einzuordnen ist, wie bestimmte Dinge vielleicht auch, und das meint ja das Aggiornamento des Zweiten Vatikanischen Konzils, eben ins Heute zu übertragen sind. Oder eins meiner Lieblingszitate von Rana: Dogmen sind wie Laternen, sie erleuchten uns den Weg, aber nur Betrunkene halten sich an ihnen fest. Das heißt, feststehende Wahrheiten sind zwar vielleicht, können wir annehmen, feststehend, aber wir müssen sie immer wieder anders ins Heute entfalten. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einer verantworteten und verantwortlichen Bibellektüre und einer fundamentalistischen, wie wir sie heute ja vielerorts sehen. Wieder J.D. Vance nehmen als katholischen Fundamentalisten aus meiner Sicht, einige Evangelikale, das sind für mich Entwicklungen, die mir durchaus Sorge bereiten. Aber da scheint mir eben diese fundamentalistische Lesart biblischer Texte ein Hauptproblem zu sein. Und ich glaube, das, was wir tun können, ist unterschiedliche Traditionen zusammenzudenken. Als Katholikin ist mir natürlich die Tradition wichtig und der Glaube, den ich lebe, der fundiert sich auch durch Tradition, aber auch Tradition muss sich kritischer Rückfragen verantworten können. Und wie gesagt, die Tradition muss sich immer wieder ins Heute auslegen lassen. Und dadurch ist natürlich auch eine nicht Veränderung, aber ein immer wieder Neufinden der eigenen Quellen möglich. So würde ich übrigens auch das Frauenpriesteramt beschreiben. Nicht als eine Veränderung der Kirche, sondern etwas, was die Kirche noch mehr zu dem macht, was sie immer schon war. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Art, das zu sehen, als zu sagen, wir müssen jetzt die Kirche verändern.
Ist natürlich aber eine Dialektik und Dialektik ist in einer gewissen Weise, würde ich jetzt etwas fies sagen, natürlich auch immer ein sich an etwas vorbeischummeln, weil ich meine, was sie schon immer war, sie war schon immer auch ganz schön viel anderes.
Ich glaube, sie hat einen Kern und den Kern lesen wir in den Evangelien. Und an diesem Kern können wir, und da kann man sicherlich darüber diskutieren, was diesen Kern ausmacht. Aber ich würde mich sehr verwehren, wenn der Kern des Evangeliums der ist, Frauen als Menschen zweiter Klasse zu be behandeln,
Nein.
Frauen
Ich sehe das ja
auszuschließen.
auch völlig genauso. Ich wollte jetzt nur noch eine etwas, sagen wir mal, spitze Bemerkung machen, weil ich dann schon manchmal das Gefühl habe, ich bin ja auch Theologe und habe das lange studiert, dass man eben doch ja oft auf so einer Art Glatteis ist zwischen eben doch guten Begründungen und eben dialektischen Erklärungen für Dinge, die man jetzt als Neuerungen oder einführen möchte und die man aber nicht als Neuerungen bezeichnen möchte. Es ist
Ja,
sozusagen, wenn man.
das stimmt, aber in dem Fall würde ich wirklich dagegen halten. Also ich glaube nicht, dass es am Herzen des Evangeliums vorbeigeht. Und das ist für mich, also beziehungsweise ich würde sogar umgekehrt sagen, das, was wir teilweise sehen in einigen Entwicklungen, ist ein sich entfernen vom Herzen des Evangeliums. Und dann dagegen einzutreten, halte ich sogar für eine Pflicht, die wir Christinnen und Christen haben. Und nehmen wir beispielsweise eine andere, wirklich sehr, finde ich, ethisch schwierige Frage, auf die es unterschiedliche Antworten gibt, auch wenn das Lehramt sich auf eine Antwort festgelegt hat, ist die Frage, ab wann hat der Mensch eine Seele? Und auch da gibt es natürlich eine Entwicklung, dass das katholische Lehramt sagt, das sei vom Moment der Befruchtung auszusehen, also von Tag 0 oder von Tag 1 an, ist ja eine relativ neue Erkenntnis oder Setzung. Thomas von Aquin war noch ganz anderer Ansicht. Also hier sehen wir, dass das, was jetzt als es halt immer schon so gegolten teilweise angenommen wird, überhaupt nicht so ist. Und also von daher würde ich sehr vorsichtig sein zu sagen, das, was die Kirche heute vertritt, ist das, was zu 100% durch die Tradition getragen wird, sondern
Ja,
es ist immer ein
als
Ausleben der
Protestant,
Tradition.
bin ich natürlich da sowieso deiner Meinung. Lass uns doch mal ich wollte dich noch fragen, wie kommst du eigentlich dazu, überhaupt zu glauben? Die meisten Leute werden ja gläubig durch eine gläubige Familie. Ist das bei dir auch so? Haben deine Eltern dir schon so ein gläubiges Umfeld bereitet?
Ein bisschen mein Vater, also ich komme ja aus Bremen, wo der Katholizismus nicht übermäßig groß vertreten ist. Meine Mutter ist Protestantin. Ich würde mal sagen, so die klassische Weihnachtsprotestantin, die dann auch mal in die Kirche geht. Aber jetzt mir zumindest in meiner Kindheit nicht viel, zumindest nicht viel Gottesdienstbesuche aufgebürdet hat. Mein Vater hingegen Katholik und ist damals mit mir sonntags immer in die Kirche gegangen. Das war für mich keine Bürde, sondern ich fand das tatsächlich toll als Kind. Ich weiß nicht, der Weihrauch oder die ganze Feierlichkeit. Und er hat mich auch, würde ich sagen, katholisch erzogen mit einem sehr aufgeklärten, in manchen Punkten liberalen katholischen Verständnis, was irgendwie eine seltsame Brücke schlägt zwischen schon auch teilweise konservativen Ansichten und dann 68er Ideen. Und ich glaube, diese Mischung war es, die mir den Weg zum Katholizismus zum einen eröffnet hat und zum anderen, das finde ich auch wichtig, nicht zugeschlagen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass ich, wenn ich vielleicht mit 12 in ein kleines bayerisches Dorf umgezogen wäre und einen viel strikteren und viel rigideren Katholizismus kennengelernt hätte, jetzt unterstelle ich einem kleinen bayerischen Dorf, dass dies so ist, das weiß ich überhaupt nicht, aber klischeehaft stelle ich mir das vielleicht ein bisschen so vor,
Ja, da haben die
dass ich
Leute
mich
auch
dann eher
alle,
abgewandt hätte.
ich wollte nur einen Flapsig sagen, dann haben die Leute in dem Dorf aber auch alle Janker und Lederhosen an und trinken Bier die ganze Zeit.
Ja, und dann hätte ich schön meine Pubertätsrebellion gegen dieses Dorf, gegen diese Janker und gegen die katholische Kirche durchfechten können. Und in Bremen, ja, habe ich dann meine Rebellion vielleicht eher gegen die Protestanten durchgefochten.
Aber hat Religion jetzt außerhalb jetzt dieses Kirchgangs mit deinem Vater eine Rolle gespielt? Hast du irgendwie einen Pfarrer kennengelernt oder eine Gemeinde, in die du hineingewachsen bist? Warst du irgendeine Jugendgruppe oder ist das dann eher so nebenbei gelaufen und dann später wieder wichtiger geworden?
Also ich würde sagen, dass es zwischen meinem Vater und mir immer wichtig war. Also, dass ich auch viel, ich habe mich viel mit Kirchengeschichte beschäftigt. Ich habe mich viel mit bestimmten theologischen Fragen auch beschäftigt, dass das nicht nur so ein sonntäglicher Kirchenbesuch war, sondern dass es auch wirklich ein fundamentaler Teil unserer Beziehung war und unseres Gesprächs. Ich war in meiner Pubertät, auch wenn ich gerade sagte, ich habe gegen die Protestanten rebelliert, ist das nicht ganz wahr, denn ich habe mit Freundinnen zusammen in einer protestantischen Gemeinde in Bremen, St. Grimberti, mich viel engagiert, viel gemacht, so einen theologisch-philosophischen Jugendkreis besucht, habe, weiß nicht, für die Senioren Kaffee ausgeschenkt und so weiter. Also da war ich schon eingebunden. Ich habe aber immer darauf bestanden, dass ich mich nicht konfirmieren lasse, weil ich katholisch bin. Und dann ist es, hat es tatsächlich Jahre geruht, war dann eher so ein etwas absonderliches Interesse meinerseits für bestimmte theologische Fragen oder Papstgeschichte, die mein Umfeld mit einem Schmunzeln zur Kenntnis genommen hat. Und dann später bin ich eigentlich so mit Beginn der Corona-Pandemie immer mehr in meine Berliner Gemeinde hier hineingewachsen, die jetzt wirklich ein wichtiger Teil meines Lebens ist und meines mir liebgewonnenen Umfelds.
Wie war das mit der Literatur, die ja, ich weiß nicht, ob man überhaupt eine Wertung anstellen könnte, was wichtiger ist im Leben, ist wahrscheinlich auch unnötig, ob man, das muss man nicht werten, ob jetzt Religion, Literatur für dich wichtiger ist, aber es ist zumindest ja das, was dich besonders auszeichnet, deine literarische Schaffenskraft. Ist dir das in der Familie mitgegeben worden oder wie hast du das für dich entdeckt?
Literatur. Also ich komme nicht aus einem Haushalt, in dem gar nicht gelesen wurde, aber mein Vater hat eher so trockene Sachbücher und Fachliteratur gelesen und meine Mutter jetzt auch nicht zwingend die Bücher, die mich so interessiert haben, mit wenigen Überschneidungen. Also ich glaube, es wurde nicht verhindert, aber es wurde jetzt auch nicht seitens meiner Mutter überhaupt nicht gefördert damals. Ich glaube, sie wird es heute anders darstellen, aber sie hat sich immer wahnsinnig aufgeregt, wenn ich Seit ich 12, 13 war, saß ich zu Hause an meinem Schreibtisch und habe geschrieben. Also sowas, naja, Literatur kann man es wahrscheinlich noch nicht nennen, aber halt so Erzählungen, was Narratives. Und sie fand das ganz furchtbar, weil ich sei doch jetzt jugendlich und sollte mit anderen rausgehen, sollte mich mehr, ich weiß gar nicht, ob sie gerade für Schminke interessieren, aber jetzt etwas überspitzt gesagt. Also sie hat es vielleicht nicht verhindert, aber gefördert hat sie es nun wirklich auch nicht gerade. Und ja, von daher war es das schon ein selbst gefundener und selbst durchgefochtener Weg, wobei ich immer sagen muss, dass es Kolleginnen und Kollegen gab, die es deutlich schwerer hatten. Also ich komme nicht aus einer insofern Arbeiterfamilie, in der sozusagen die Eltern überhaupt nicht lesen oder mit universitärer Bildung nichts zu tun haben wollen. Also es gibt, wie gesagt, Leute, die hatten es sehr viel schwerer, ihren Weg zur Literatur zu machen und auch durchzusetzen gegen Widerstände.
Aber wo kam es denn her? War es ein Lehrer oder eine Lehrerin, die dich auf die Idee gebracht hat oder die Bücher in der Stadtbibliothek oder war es eine Eingebung? War es am Ende der Heilige Geist? Also wo kommt es her?
Also ich meine, meine Deutschlehrerin fand das immer sehr gut, was ich gemacht habe. Ich wurde dann von meinen Klassenkameraden, weil ich durch meine Aufsätze immer sehr viel Schulstundenzeit rausschinden konnte, weil meine Aufsätze einfach so lang waren, haben die mich immer sehr motiviert, weiter Aufsätze zu schreiben und vorzulesen, weil man damit mal locker so eine Schulstunde füllen konnte und da musste man keine Grammatik mehr machen. Aber es ist, glaube ich, der Vater eines Schulfreunds von mir, der sehr reich war, deutlich reicher als das meine Familie war. Und dieser Vater war nun Literaturwissenschaftler. Und ich dachte damals in meiner Naivität als Neunjährige, also wenn man als Literaturwissenschaftler schon so reich wird, wie reich wird man dann erst als Schriftsteller? Das war ein naturalistischer Fehlschluss oder schlicht eine Fehlkalkulation. Hätte ich das damals schon durchschaut, wäre ich jetzt vielleicht Unternehmerin geworden. Aber ja, da habe ich mir irgendwie das Ganze, da hat es angefangen, mich zu interessieren. Wahrscheinlich bin ich auch am Ende nicht so materialistisch, wie ich das gerade dargestellt habe. Ich habe viel mehr mit 19, 20 sogar gedacht, boah, Geld wird mich nie interessieren. Es fängt einen dann ja spätestens an zu interessieren, wenn es zu wenig da ist und wenn es fehlt und mangelt und man merkt, dass es an Ecken und Enden zu knapp wird. Aber ja, ich glaube, ich schätze, dass der Vater dieses Freundes sicherlich einen gewissen Einfluss auf mich hatte.
Der wahrscheinlich Literaturwissenschaftler werden konnte, weil er schon Geld hatte.
Er konnte nicht nur Literaturwissenschaftler werden, weil er schon Geld hatte. Er konnte vor allem einer der einflussreichsten Literaturwissenschaftler und Mäzene werden, weil er sehr, 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 sehr viel Geld hatte und immer noch hat.
Jetzt hast du schon gesagt, oder du hast schon viel von deinem Vater erzählt und du hast auch gesagt, er ist gestorben vor 5 Jahren, also 2020 in der Corona-Zeit. Corona war ja gerade, also aus vielerlei Hinsicht eine schwierige Zeit, aber auch in Bezug auf Menschen, die Menschen verloren haben, eine schwierige Zeit, weil Beerdigungen nicht stattfinden konnten, wie sie normalerweise stattfinden konnten. Man konnte keine Trauerfeiern machen mit vielen Leuten. Wie ist das, wie hast du das erlebt? War das, konntest du dich gut von ihm verabschieden oder hat dir das auch genau so diese Situation total kaputt gemacht und es war gar nicht möglich? Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Ich würde sagen, die Beerdigung war gerade noch möglich. Ich hatte tatsächlich insofern Glück, als dass es im Oktober 2020 war und wir wegen des Reformationstags, das glaube ich auf den 30. gelegt hatten. Und ich glaube, ab 1. November waren dann die noch strengeren Reglementierungen. Also das war wirklich eine Glückssache. Es war eine sehr würdevolle Trauerfeier. Ich bin auch dem Pater Breuelmann aus meiner Gemeinde, aus meiner Berliner Gemeinde hat sie gefeiert und dem bin ich sehr dankbar dafür. Aber alles drumherum war sehr, sehr schwer in der Corona-Zeit. Also ich glaube auch, dass mein Vater nicht gestorben wäre ohne diese strikten Regelungen, weil einfach durch die Isolation, glaube ich, Menschen nicht aufgefallen ist, wie krank er war und dadurch, dass falsch eingeschätzt wurde und er nicht zu den Leuten neigt, die besonders gern und besonders oft zu Ärzten gehen, sondern eher Menschen brauchen von außen, die ihn quasi hintragen oder hinschicken oder hindrängen. Und das heißt, ich würde in gewisser Weise, jetzt lache ich, ist eigentlich überhaupt nicht witzig, ich würde schon sagen, dass mein Vater im übertragenen Sinne ein Corona-Opfer schon war. Also, und ich, deswegen bin ich nicht gegen die Corona-Regelung. Also ich bin jetzt, bin ich da nicht zu den Querdenkern übergelaufen, sondern ich sehe schon, dass damit natürlich auch sehr vielen Menschen das Leben gerettet wurde. Und ich kann auch verstehen, dass politische Entscheider vielleicht Regelungen, die im Nachhinein als zu streng erkannt wurden, damals noch nicht absehen konnten. Ich meine, ich würde denen wirklich gute Motive unterstellen. Und wir hatten alle ein begrenztes Wissen dessen, was in dem Moment angemessen ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ohne Corona mein Vater heute noch leben würde. Und das macht einen natürlich schon traurig. Und manchmal macht es mich auch etwas bitter, wenn solche Fälle bei den sogenannten, wer hat es jetzt besonders schwer gehabt, nicht mitgenannt werden.
Aber konntest du ihn begleiten beim Sterben oder war es jetzt war es so plötzlich und so überraschend oder oder auch aufgrund von Corona wart ihr so voneinander entfernt, dass du das nicht konntest?
Es war sehr überraschend, deswegen konnte ich es nicht, weil ich konnte es nicht vorhersehen und der hat es auch nichts sich anmerken lassen. Ich konnte ihn, glaube ich, insofern begleiten, ich hoffe es zumindest, dass wir, glaube ich, kurz vor seinem Tod telefoniert haben und ich ihn so, ohne es zu wissen, ihn vielleicht in seinen Tod begleitet habe. Aber das ist natürlich schon, ja, ich hätte es mir sehr anders gewünscht und ich habe eigentlich immer gedacht, dass eine der wenigen Aufgaben, die ich in meinem Leben habe, die ist, bei meinem Vater zu sein, wenn er stirbt. Und es beschäftigt einen auch, wenn man das nicht konnte. Ich habe, glaube ich, vielleicht ein bisschen Schuldgefühle deswegen, auch wenn ich tatsächlich unter den Voraussetzungen sagen kann, ich konnte es wirklich nicht anders. Also ich wusste es ja, ich hätte nicht anders handeln können. Er hätte mir sonst sagen müssen, mir geht es sehr schlecht, bitte komm. Aber ich wusste nicht, dass es ihm so schlecht ging. Vielleicht wusste er selbst es nicht einmal. Und es ist aber einfach eine große Traurigkeit. Und es ist etwas, von dem ich mir zumindest gewünscht hätte, dass ich es meinem Vater hätte geben können, auch wenn ich nicht weiß, ob er es überhaupt gewollt hätte. Vielleicht ist es auch seine Art gewesen, sich zu verabschieden, ohne von Leuten umlagert zu werden. Und sei es nur, seine Tochter gewesen. Aber es ist, ja, es ist etwas, was natürlich mit großer Trauer verbunden ist,
Wie ist es, heute? Hast du noch eine Verbindung zu ihm? Also man könnte ja jetzt auch, wir haben vorhin von der Tradition gesprochen, von den christlichen Vorstellungen über das Leben oder vom Dogma, kann man katholisch sagen. Da gibt es ja auch viel, wo es um das Leben nach dem Tod geht, zum Beispiel. Hast du das Gefühl, er ist noch irgendwo? Stehst du noch mit ihm in Kontakt?
Ja, ich glaube schon. Also ich finde alle Vorstellungen, die wir uns machen von dem nach der irdischen Welt, sind natürlich nur Annäherungen. Und ich glaube, keiner von uns ist auch nur im Entferntesten dran, wirklich zu wissen, wie es ist. Also weil es einfach unsere menschliche Vorstellungskraft übersteigt. Und selbst wenn ich dem atheistischen Glauben folgen würde und sagen würde, danach ist nichts, können wir uns das ja auch nicht vorstellen. Das übersteigt uns ja auch genauso, wie uns ein himmlisches Leben nach dem Tod übersteigt in unserer menschlichen Begrenztheit unseres Verstehens. Aber ich glaube, dass, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass ich ihm noch verbunden bin, wie auch immer sich das ausgestaltet. Und ich habe auch, ja, ich habe eigentlich nach seinem Tod ein sehr tiefes Gefühl gehabt davon, was Tod auch sein kann, als etwas, was natürlich uns mit großer Trauer zurücklässt, was aber auch ein Moment von Befreiung ist der irdischen Schwere, ohne jetzt den Tod in seiner Herausforderung kleinreden zu wollen. Aber es ist etwas, was uns auf eine Art wird sehr sehr christlich und sehr hoffnungsvoll gesprochen, zu uns selbst befreit. Denn jetzt rede ich wirklich sehr, sehr christlich, wenn wir zum Herrn oder zum Gott zurückkehren, einkehren, wie auch immer wir uns das vorstellen, sind wir natürlich letztlich näher an uns selbst dran, als wir es in unserer irdischen Versprengtheit sind, wo wir so viel Zeit des Tages mit allem Möglichen verbringen und mit Strebungen, von denen wir selbst wissen, dass sie blödsinnig sind, oder mit Sorgen und Gedanken, die wir uns machen, in die wir uns verstricken, die, wenn wir Abstand nehmen könnten, vielleicht gar nicht so notwendig wären, wie sie uns selbst erscheinen.
Aber was ist das für ein Selbst, von dem du jetzt sprichst, wo wir dann näher dran sind? Weil ich meine, eigentlich ist ja, könnte man auch sagen, diese Versprengtheit, von der du gesprochen hast, die ganzen Aufgaben, die wir haben, auch das sich verzetteln, nicht genau wissen, was eigentlich wir tun und warum, das ist ja gerade das, was wir selbst sind. Oder was ist das andere Selbst, von dem du gesprochen hast?
Das andere, also ich glaube, das ist jetzt meine Vorstellung von dem, auf welche Reise wir uns begeben. Vielleicht, aber ich möchte da auch wirklich sagen, ich weiß es genauso wenig wie vermutlich alle anderen Menschen, auch wenn manche vielleicht Überzeugte behaupten, dass sie es wissen würden. Es ist die Überschreitung unserer kleinen Grenzen in unserer individualistischen Vereinzelung. Es ist ein Aufgehen, oder ich verstehe die Seele als vielleicht ein Funken des Göttlichen, der aber durch das Hier und Jetzt, was uns als Geschenk, aber auch als Aufgabe gegeben ist, auch fernhält von dem Ursprung. Und wenn ich den Ursprung als Gott denke, dann glaube ich, dass das Ich, was wir vielleicht dann auch nicht mehr in dem Sinne Ich nennen können, aber sich selbstgerechter wird, wenn wir aus dieser Vereinzelung herausgelöst werden.
Gibt es einen Ort oder eine Handlung oder sowas, wie zum Beispiel zum Friedhof gehen oder beten, wo du deinem Vater noch am ehesten nahe bist? Irgendein Ort, der dir wichtig ist, um an ihn zu denken?
Kein Ort, aber er hatte ein Aftershave, was wenig Menschen getragen haben, weswegen es mir selten, fast nie begegnet ist, außer durch meinen Vater. Und ich habe noch so eine Aftershave-Flasche bei mir im Badezimmer aus seinem, sag mal, Nachlass ist jetzt ein bisschen falsches Wort, aber die war eben noch in seiner Wohnung offen. Die habe ich noch, und wenn ich daran rieche, ist es eigentlich, als stünde er neben mir. Und das ist sehr schön, und das habe ich wenn ich vielleicht einen ganz dunklen Moment habe und wirklich das Gefühl habe, ich brauche ihn jetzt.
Wir haben ja vorhin am Anfang des Gesprächs schon einmal sind wir ja schon ganz tief eingestiegen, und du hast von Simone de Beauvoir gesprochen und von dem Roman Alle Menschen sind sterblich, in der ja dieser Fosca, dieser Hauptfigur, dann der Einzige ist, der unsterblich wird und dann mehrere Kinder hintereinander bekommt und die sterben immer, und dann wird so durchdekliniert, naja, worin liegt eigentlich der Wert von etwas? Wenn man es unendlich oft haben kann, dann nicht. Und dann wird dieser Fosca ja auch eine sehr, sagen wir mal, traurige Figur. Niemand, der von dieser Unsterblichkeit profitieren kann. Und vor dem Podcast einmal hatten wir ein paar E-Mails geschrieben, und da hattest du auch gesagt, naja, der Tod erscheint mir eigentlich viel leichter zu verstehen als das Leben. Ist es denn überhaupt irgendwas, was einem irgendwie erstrebenswert erscheinen könnte, so ein Leben ohne Tod?
Auf den ersten Blick natürlich, weil wir begeben uns ja auf den Weg. Wir haben bestimmte Ziele im Leben, wir haben bestimmte Wünsche im Leben, und unsere Endlichkeit beschränkt uns darin. Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel: Ich habe relativ spät mein auch akademisches Interesse für Theologie vielleicht nicht entdeckt, aber mich getraut, dazu zu stehen, und wäre, da muss ich noch nicht mal unsterblich sein. Mir würde so ein biblisches Alter von Noah, 950 Jahre, schon ausreichen. Aber dann würde ich jetzt mit Anfang 40 noch mal durchstudieren. Ich würde noch mal promovieren. Ich hätte einfach für die Ziele und die Dinge, die mich interessieren, die mich faszinieren, so viel mehr Zeit. Und natürlich ist diese Vorstellung, nicht beschränkt zu werden durch ein Ende, was auf uns zukommt, ein Ende, was uns auch immer mit Ungewissheit konfrontiert. Und Ungewissheit macht, glaube ich, bei den meisten Menschen, macht den meisten Menschen Angst. Wir mögen gern das Verlässliche, das, von dem wir wissen, ah ja, morgen geht die Sonne auf, morgen früh, wenn Gott will. Und dann stellen wir uns mal nicht die Frage, was ist, wenn Gott nicht will? Das heißt, natürlich gibt es sehr viel, was dafür spricht, dass wir dieses Ende so weit wie möglich hinauszögern wollen. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass es jetzt erstrebenswert wäre, wenn wir alle anfangen, uns ein möglichst kurzes Leben zu wünschen, damit sozusagen die Zeit noch wertvoller wird. Wir wollen alle in den Club of 27. Ich glaube, das kann nicht die Antwort sein. Aber, und das spielt ja Simone de Beauvoir durch, die Konsequenz dessen, wenn es eben kein Ende gibt, ist das erstens, würde ich sagen, eine Überforderung. Das ist jetzt auf einer ganz schlichten Ebene. Dann, das wäre aber dann der Unterschied, ob ich die Einzige bin, die lange lebt, gehen erstmal nur von einem sehr, sehr langen Leben aus, 2000 Jahre, wen ich alles verliere. Also der eigene Verlust. Also der Verlust von Menschen, die mir nahestehen, ist ja vielleicht mindestens, oder nicht mindestens, aber ist ja vielleicht genauso schlimm wie den Verlust von mir selbst. Also wenn ich, was ist schlimmer zu ertragen? Und ich glaube, das ist je nachdem unterschiedlich zu bewerten. Ich glaube, die größte Forderung, die herausforderndste Forderung, die Gott scheinbar zumindest im Alten Testament an den Menschen stellt, ist die von Abraham, seinen eigenen Sohn zu opfern. Scheinbar unterstrichen. Denn die Geschichte wird ja anders aufgelöst. Aber das ist aus meiner Sicht eine größere Forderung, als hätte Gott Abraham aufgefordert, sich selbst zu opfern, also sein eigenes Leben zu geben. Das heißt, im Zweifelsfall kann der Tod eines anderen uns mehr beschäftigen, mehr mitnehmen, auch teurer zu stehen kommen als unser eigener Tod. Aber letztlich ist die Unendlich, also ich glaube, das unendliche Leben können wir so ganz und gar nicht denken, weil wir in historischen, weil es noch nicht vorgekommen ist, im irdischen Leben zumindest, bei ganz normalen Menschen, zum anderen, weil wir natürlich in geschichtlichen Abläufen denken. Und wenn der Zeitstrahl in die Zukunft unendlich und letztlich zu keinem Stopp käme, da würden unsere kleinen Köpfe auch wieder sehr schnell zu rauchen beginnen und wir.
Darf ich einmal kurz fragen, weil ich so aus deinem katholischen Verständnis von vorhin, als du sagtest sozusagen, man ist dann auch, oder ich habe es jetzt mal katholisch gedeutet, man ist dann auch vielleicht nach dem Tod wieder ganz bei sich selbst, weil man daherkommt, wo man wieder da ist, wo man herkommt, nämlich aus Gott und man wieder zu Gott hingeht und jetzt eben auch dieser Vorstellung, dass das Leben ja auch eine große Forderung an uns ist, die wir vielleicht eine Zeit lang auch gut bestehen können, aber irgendwann auch wieder nicht. Ist denn der Tod für dich auch, weiß ich, vielleicht etwas, was man in einer gewissen Weise auch gut finden kann, etwas, was man erstrebt, oder ist es trotzdem so, dass wir als Menschen nicht sagen können, ja, also nur einerseits sagen können, rational, ja, wir wissen, man braucht diesen Tod, aber andererseits, es wäre doch toll, wenn sie nicht gäbe. Oder kannst du dem Tod dann wirklich auch sowas abgewinnen? Sagst du ja, Gott sei Dank gibt es den Tod, denn sonst wäre das Leben ja auch nicht gut.
Wenn wir sagen würden, wir wünschen uns, den Tod abzuschaffen, können wir das, glaube ich, nur sagen, wenn wir uns gleichzeitig wünschen, dass das Leiden abgeschafft wird. Denn das Leiden kann im Zweifelsfall so schlimm und unerträglich sein, denken wir an Hiob beispielsweise oder auch an das Buch Kohelet, dass der Tod als etwas Erstrebenswertes gedacht wird. Und ich glaube, dass es sehr unterschiedlich ist, aber das ist auch, da kann ich zu wenig sagen, weil ich bin keine Sterbebegleiterin, aber von dem, was ich aus Texten kenne, was ich aus Essays kenne, gibt es natürlich Menschen, die am Ende ihres Lebens auch sagen, so, das war jetzt auch gut und ich möchte nicht mehr. Oder wir sprechen ja auch mitunter davon, wenn jemand nach langer und schwerer Krankheit stirbt, es war eine Erlösung. Dieser Mensch musste jetzt nicht mehr leiden. Also das heißt, dass der Tod hat auch etwas Erlösendes. Und wenn wir ihn, wie gesagt, christlich denken, ist er ja nicht das letzte Wort. Aber ich glaube, dass diese christliche Hoffnung auch ihre Stärke darin hat, dass wir einen absoluten Tod, einen Tod als letztes Wort, als etwas sehr, sehr Bedrohendes empfinden, als etwas sehr Bedrohliches empfinden und das Kippen von Sein in Nichtsein erstens auch nicht besonders gut denken können und zweitens auch als etwas empfinden müssen, was uns letztlich jegliche Sinnebene unter den Füßen wegzieht.
Bedroht dich der Tod? Hast du das nicht trotzdem? Also ich meine, man könnte ja auch, das Katholische hat ja auch die Vorstellung der Hölle zum Beispiel, die Vorstellung auch vom Fegefeuer ist ja nicht ganz obsolet geworden. Also es gibt ja auch da noch dass es nicht das letzte Wort ist, hat ja auch eine bedrohliche Seite.
Ja, gut, die Hölle, da sagst du was. Also beim Fegefeuer habe ich ja dann doch eine irgendwie humanere Vorstellung davon, aber ich mag auch da wieder falsch liegen. Das als ein Reinigungsprozess. Als ein Reinigungsprozess, um dann nochmal zu sagen, durch den ich letztlich doch wieder mehr zu dem werde, was ich sein könnte. Also also im orthodoxen Sinne Vergöttlichungsprozess, nicht im Hochmutsinne. Ein Reinigungsprozess, in dem das Schlechte und das Düstere von mir sich durch einen Prozess hindurch auch ablöst und wo
Aber
ich
es ist ja in der Vorstellung schon auch ein schmerzhafter Prozess.
ja,
Eine,
natürlich, aber eine Wunde, die
Schmerzen können einem
verheilt,
ja Angst machen.
natürlich, aber eine Wunde, die verheilt, ist ja auch schon schmerzhaft. Trotzdem würden wir ja nicht uns wünschen, dass die Wunde nicht verheilt. Und ich glaube, dass es ein Leben ohne Schmerzen nicht geben kann und dass wir vielleicht manchmal zu sehr versuchen, ohne dass ich jetzt sagen, Schmerzen verklären will oder so einen komischen Märtyrergedanken aufziehen will. Aber wenn wir Schmerzen nur noch verdrängen wollen, dann fokussieren wir uns eigentlich fast noch mehr auf sie, als wenn wir akzeptieren, dass sie zum Leben dazugehören. Und ich glaube, dann können wir das Leben auch besser annehmen, wenn uns klar ist, dass das Leben nicht immer nur eine Aneinanderreihung von Glücksmomenten ist und von Momenten, in denen wir sehr, sehr froh sind, auf der Welt zu sein, sondern es gibt vielleicht nicht in jedem Lebenslauf, aber ich glaube, in vielen Momenten, in denen wir, in vielen Lebensläufen und bei vielen Menschen auch diese Zeiten, in denen düstere Gedanken kommen, in denen das Gefühl des Lebens eher als Last deutlicher zum Tragen kommt als das Gefühl des Lebens als Geschenk. Und ich glaube, dass das Leben immer beides ist. Und wenn wir das eine versuchen wegzudrücken, weil wir doch gerne nur das Schöne haben wollen, dann gehen wir damit eigentlich fahrlässiger um. Und
Das ist ja quasi jetzt ein sehr, sag ich mal, innerweltlich lebensnah gedeutetes Fegefeuer. Sagen, im Leben selbst leuchtet mir das sofort ein. Da braucht man diese Phasen und das Leben ist Schmerz und Freude und alles. Aber wenn man sich vorstellt, es ist jetzt mal ganz handfest gesagt, nach dem Tod kommt vielleicht ein Fegefeuer oder im schlechteren Fall könnte man ja auch denken, es kommt die Hölle. Also ich meine, für mich ist das keine Vorstellung, die mir Angst macht, weil ich das einfach so ähnlich wie wir am Anfang gesprochen haben, eben als irgendwie nicht mehr zeitgemäß und für mich nicht bedeutend abwehren kann. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht.
meine Vorstellung von der, also zum einen ist meine Vorstellung der Barmherzigkeit Gottes und der Liebe Gottes sehr viel stärker als meine Angst vor der Hölle. Und ich habe die Hoffnung, so hat es mal ein Theologiedozent mir gegen, oder nicht mir gegenüber persönlich, aber der Gruppe gegenüber formuliert, wir dürfen die Hoffnung haben, dass die Hölle leer ist. Und das finde ich einen ganz ausschlaggebenden Satz, der aber auch für sich wieder sehr herausfordernd ist, denn wenn wir von so etwas wie einer Hölle ausgehen, die Hölle als größtmögliche Ferne zu Gott. Wir müssen uns, glaube ich, lösen von so einer vielleicht etwas plakativen, dantischen Hölle. Also die finde ich literarisch hochinteressant, aber die ist jetzt nicht meine theologische Vorstellung von der Hölle, sondern es ist wirklich die größtmögliche Ferne von Gott. Und das ist etwas, wozu ich mich selbst entschließe. Das ist in meiner menschlichen Autonomie begründet, dass ich mich dorthin begeben kann. Und die Vorstellung, dass wir hoffen dürfen, dass die Hölle leer ist, schließt aber natürlich auch mit ein, dass Menschen wie Stalin, wie Hitler, wie meinetwegen auch Putin dort nicht landen, sondern dass auch sie letztlich in der Barmherzigkeit Gottes zu Gott geholt werden. Und wenn wir uns das Fegefeuer auch nicht im dantischen Sinne mit bösartigen Teufeln vorstellen, die uns sadistisch quälen, sondern wenn das Fegefeuer etwas ist, ein Reinigungsprozess ist, der aus der Liebe Gottes herkommt, weil Gott uns in seiner Barmherzigkeit und in seiner Liebe zu sich selbst führen will, das aber nur durch einen eben auch durchaus unangenehmen Prozess hindurch geschehen kann, dann ist, finde ich, ist das etwas ganz, ganz anderes als eben diese diese klassische Vorstellung vom Fegefeuer, die wir, glaube ich, wirklich, ob das von Dante ist oder von sehr vielen anderen sehr plakativen Darstellungen, die danach kamen, herrührt, in denen etwas Bösartiges uns quält, nur um uns zu quälen. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr viel Angst macht und was natürlich, und da möchte ich auch die katholische Kirche überhaupt nicht in Schutz nehmen, als solches benutzt wurde und instrumentalisiert wurde, um einen Gehorsam der Schäfchen herzustellen und sie unter Kontrolle zu bringen und sie schön regelmäßig zur Beichte zu verpflichten. Also die Angstmacherei, die kirchengeschichtlich dahinter steckt, die lehne ich ab und an die sehe ich historisch, aber ich würde mich von diesen Bildern eben lösen. Und deswegen kann ich, glaube ich, im Fegefeuer etwas, keine Wellness-Oase sehen, aber etwas Befreiendes.
Aber dann ist es schon so, dass es für dich auch jetzt nicht eben, du hast ja jetzt gesagt, Dante nicht und sozusagen diese traditionellen Vorstellungen, die wir vielleicht auch aus der bildenden Kunst kennen und so nicht, also die ja davon herkommen, dass man sich ein wirklich so personales Weiterleben nach dem Tod vorgestellt hat, in dem die Seele, die man sich ja aber ja auch dann nicht nur abstrakt vorgestellt hat, sondern schon auch als das, was man selbst ist. Ja, also nicht nur das, was irgendwo mal herkam und das, was man hier gemacht hat auf dieser Welt, gehört da gar nicht dazu, so im platonischen Sinne oder sowas, sondern schon als handfest, das ist das, was ich bin. Das geht dann irgendwie personal weiter in einen nächsten Status und der ist dann entweder so Fegefeuer oder Hölle oder sowas. Also damit kannst du dann auch nicht so wirklich was anfangen, sondern das ist schon eher, ja, das ist ja jetzt eher fast so, sagen wir mal, lebenshermeneutisch, so wie du es jetzt beschreibst. Also es geht so darum, das Leben zu verstehen und zu deuten mit diesen Vorstellungen.
Ja, ich weiß nicht, ob das nur das Leben ist, also beziehungsweise ich würde jetzt nicht sagen, dass klassische Vorstellungen vom Fegefeuer das weniger oder mehr machen. Ich glaube schon an die Leiblichkeit. Aber die Leiblichkeit ist ja nicht mit einer reinen Körperlichkeit zu verwechseln. Die Leiblichkeit, so wie ich sie verstehe, ist unser Beziehungsgefüge in der Welt und auch jenseits der Welt. Also unsere letztlich liebenden Beziehungen. Und wenn wir Gott als das absolut Liebende verstehen, dann ist es ja nur logisch, dass wir in unseren Liebesgefügen, dass unsere Liebesgefüge uns in diese absolute Liebe hinübertragen, dass die nicht verloren gehen. Und das verstehe ich viel mehr als Leiblichkeit, denn ich weiß nicht, so eine zombiehafte Auferstehungsvorstellung, dass alle im Jahr 2025 Adidas Trainingsanzug am Tag des jüngsten Gerichts aufstehen und dann stramm stehen oder was auch immer sie dann machen. Aber die Leiblichkeit würde ich schon ernst nehmen, nur ich würde sie nicht, vielleicht nicht allzu plakativ als reine Körperlichkeit verstehen.
Es ist ja wie immer, wie hast du ja auch am Anfang schon gesagt, mit diesen Vorstellungen, was danach kommt. Man muss sich ja immer mit irgendwelchen Hilfskonstruktionen behelfen. Anders geht es nicht.
Ja.
Ist denn, um die andere Seite, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben, aufzunehmen, also Literatur, das Schreiben, ist es, der Podcast geht ja um den Tod, und den haben wir jetzt schon viel gesprochen, und um den Sinn des Lebens. Ist für dich persönlich das Schreiben und das Herstellen von Literatur dein Sinn des Lebens?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das Schreiben ist vielleicht der Versuch, den Tod aufzuschieben, und der Glaube ist der mir bleibt, wenn es nicht klappt. Also ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich schreibe, auf eine tiefere oder intensivere Art da bin und dass ich vielleicht auch in einer Weise, ja, konzentrierter bei mir bin, die Zeit anders verfließt und nicht einfach nur so wegfließt wie in Zeiten, in denen ich nicht schreibe. Also sie ist Literatur, sowohl das Lesen, aber vielleicht in einer noch konzentrierteren Form. Das Schreiben ist für mich eine Intensivierung des Lebens. Aber sie gibt mir keine Antwort auf letzte Fragen. Beziehungsweise sie kann diese Antworten oder diese Fragen begleiten. Sie kann sich auch darum drehen. Literatur wird sich sicherlich immer mit Fragen nach dem Tod, mit Fragen nach dem Leben, mit den großen Krieg, Frieden, Liebe, Verlust beschäftigen. Aber sie ist für mich jetzt kein Ersatz für Glauben.
Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo, was du tust oder was du denkst oder wie auch immer, bei dem du das Gefühl bekommst, da bin ich dann davon überzeugt, dass das Leben etwas Sinnvolles ist. Da gehe ich, da bin ich quasi erfüllt von einem Sinn.
Ich glaube, das kann eigentlich nur das Leben im Ganzen sein, mit all den Wechselbeziehungen. Denn die Literatur herausgenommen aus dem restlichen Leben wäre ja auch eine traurige
Ja,
Angelegenheit.
manche finden es vielleicht in der Meditation, manche finden es, wenn sie in die Einsamkeit gehen, sage ich jetzt mal, vielleicht im Gebet könnte man auch Erfüllung finden. Hast du so ein das Bedürfnis, das noch irgendwie zu finden oder?
Ich glaube schon, dass der Glaube etwas ist, was Sinn gibt, geben kann. Also nicht für jeden ein Weg. Das ist vielleicht nicht für jeden. Nicht jeder hat eine Offenheit dafür oder ein Bedürfnis danach. Und ich glaube, dass Momente der Kontemplation, des sich ganz Hingebens in den Glauben schon etwas sind, was uns mit, man es jetzt Sinn nennen will, aber mit etwas erfüllen, das schon was sehr Großes ist. Und ich würde schon sagen, dass der Glaube, vielleicht bin ich dir jetzt wieder zu weltlich, aber dass der Glaube uns auch ein Leben nach dem Tod schenkt, bereits im irdischen Leben. Also, dass der Glaube uns zu etwas hin befreit aus den Fesseln unserer Gebundenheit an und uns davon befreit, uns selbst ständig im Weg zu stehen, um es ganz Platz auszudrücken. Und ich kann mir gut vorstellen, dass für viele Menschen Kunst und Literatur einen großen Anteil an Sinnhaftigkeit haben. Das würde ich auch für mich nicht ausschließen. Also ich finde, dass Kunst und Literatur einen Anteil daran haben. Aber Literatur jetzt als den Sinn des Lebens zu beschreiben, würde zumindest für mich nicht hinhauen und nicht passen. Ich glaube, dass es das Lieben ist und das Lieben vielleicht nicht, also nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher nicht nur eingeschränkt im romantischen Lieben, also nicht nur Eros, sondern natürlich auch Agape. Also dass die Liebe, die wir anderen Menschen schenken und die wir von anderen Menschen empfangen, das ist etwas sehr Sinnstiftendes und Sinnhaltendes und sicherlich, ja, die vielleicht auch in der Gemeinschaft erlebte Hinwendung an den Glauben. Aber das mag für andere schon fast ein bisschen zu spleenig klingen.
Ich habe in einem Interview gelesen, was du gegeben hast, da hast du gesagt, du findest das schönste Happy End der Literatur, ich hoffe, ich zitiere es jetzt ungefähr richtig, hat das Matthäusevangelium, was ja endet mit, ich bin, also Luther übersetzt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das fand ich sehr schön. Es passt natürlich jetzt auch gut zu dem, was wir besprochen haben. Dann leuchtet einem das auch ein, sofort, dass du das als ein wunderbares Happy End der Weltliteratur findest. Das ist mir jetzt nur gerade eingefallen, weil wir auch ans Ende des Gesprächs langsam kommen. Bis an der Weltende ist ja, dann bedeutet ja für einen persönlich meistens bis an das Ende des Weges, den wir hier gehen und mit der uns gleich begleitet mit diesen Worten.
Genau, und ich würde da noch unterstreichen wollen, diese Schönheit, dass ich werde bei euch sein alle Tage bis ans Ende der Welt. So ist es die Einheitsübersetzung. Diese Zuversicht, diese Menschen nicht allein zu lassen, sondern bei ihnen zu sein. Und auch da wieder, wenn wir Gott als die größtmögliche Liebe verstehen, ist das eine unglaublich trostbringende und hoffnungsspendende Aussage und ein Zuspruch. Und ich glaube, wenn wir diesen glauben und durchlässig werden dafür, das so zu empfinden, gehen wir sehr viel gestärkter durch diese Welt bis an ihr Ende.
Vielen Dank, Nora, dass du mit mir über den Tod und den Sinn des Lebens gesprochen hast.
Sehr gern.
Das war über das Ende, Folge 40. Vergessen Sie nicht, uns 5 Sterne dazulassen und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.